SRF 2 Kultur.
Kontext mit dem Sachbuch-Trio am Mikrofon Angelika Schett. Cornelia Cassis, Barbara Peter und Raphael Zehnder sitzen bei mir mit ihren Lesevorschlägen. Was erwartet uns? Ärzte, die alles wagen, um ihre Patienten zu retten, treffen wir im Buch Patient meines Lebens. Vor langer Zeit und in einem anderen Sinn kann man eine Dame der Geschichte durchaus auch als wagemutig beschreiben. Gemeint ist Kleopatra. Eine Biografie rückt die allseits bekannte, aber vielleicht doch oft auch verkannte Frau ins rechte Licht. Und im dritten Buch ist ein gewichtiger Mann im Zentrum. Gemeint ist niemand geringerer als Karl der Große. Die Herausgeber nennen das Buch »Die Zeit Karls des Großen in der Schweiz«. Dieser erste mittelalterliche Kaiser hatte viel mit der europäischen Kultur zu tun. Er übte großen Einfluss aus. Im Buch wird er speziell mit der Schweiz in Zusammenhang gebracht. Raphael Zehnder, Ihnen hat das gefallen. Warum?
Ja, Sie sagen, Sie seien ein gewichtiger Mann. Es ist auch ein gewichtiges Buch, ein großformatiges, schweres Buch, schwergewichtig auch der Inhalt. 28 Autorinnen und Autoren schreiben über die Zeit Karls des Großen in der Schweiz, also den Zeitraum rund ums Jahr 800, ein sehr umfassendes Werk zur Kunstgeschichte des 8. und 9. Jahrhunderts für das Gebiet der heutigen Schweiz. Es ist der neueste Stand der Forschung. Zu sehen ist das übrigens auch in der Ausstellung im Landesmuseum in Zürich bis zum 2. Februar.
Barbara Peter, Ihr Buch heißt schlicht Kleopatra, ein Leben. Nun ist es ja nicht so, dass uns Kleopatra fremd wäre. Es gibt wenige Figuren in der Geschichte, die von der Art vielen Mythen umrankt sind, wie die kluge und schöne Kleopatra. Die hinreißende Liz Taylor als Kleopatra im Film drängt sich geradezu auf. Was bringt nun diese Biografie im Jahr 2013?
Die befasst sich mit der Erklärung, mit der Mystifizierung und sie räumt auch ein bisschen damit auf und sie konzentriert sich eben darauf, was die Frau gemacht hat. Es geht um ihre Leistungen, es geht um ihre Fähigkeiten, beispielsweise, dass sie 9 Sprachen perfekt gesprochen hat und als eine der ganz wenigen Pharaoninnen die Sprache ihres Volkes, die hat Ägyptisch gesprochen, das haben die anderen Pharaonen nicht.
Cornelia Cassis, Ihr Buchtipp, Patient meines Lebens. Ein Buch über Ärzte, die alles wagen. Ärzte, die medizinisch scheinbar aussichtslose Fälle heilen wollen, entgegen aller Wahrscheinlichkeit. Das klingt zuerst einmal großartig. Der von Patienten gefürchtete Satz, da kann man nichts machen oder nichts mehr machen, kommt in diesem Buch bestimmt nicht vor. Klingt fast nach einer erfolgreichen Fernsehserie, die den sprichwörtlichen Halbgöttern in Weiß huldigt.
Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich denke, Sie denken an Dr. House. Diese ersten Assoziationen treffen in Zeiten der Fallpauschalen ziemlich zu. In einer Medizin, die sehr standardisiert, systematisiert und ökonomisiert ist, muten so Begriffe wie ärztliche Kunst ja geradezu nostalgisch an. Um ärztliche Kunst aber geht es dem Arzt und Wissenschaftsjournalist Bernhard Albrecht genau. Er erzählt 9 Geschichten von Ärzten, die alles wagen. Er schildert Patienten und Patientinnen und ihre Leidensgeschichten. Es sind Geschichten von Menschen, die einfach darauf angewiesen sind, dass ihre Ärzte dreimal um die nächste Ecke denken, neue Wege wagen und einfach nicht locker lassen, bis das Leiden wirklich gelindert werden kann. Er porträtiert Mediziner, die getrieben sind von Forschergeist und Mission. Besessene eigentlich. Er tut dies auf eine ungemein packende Weise. Ich habe das Buch regelrecht verschlungen.
Mhm. Offenbar sind Sie begeistert vom Buch des preisgekrönten Wissenschaftsjournalisten und Arzt Bernhard Albrecht, der in 9 Geschichten von eindrücklichen Fällen berichtet. Geschichten von schwer kranken Patienten, denen keiner helfen konnte, bis sie diese engagierten Ärzte fanden. Was macht nun diese 9 Geschichten vor allem aus?
So unterschiedlich die Geschichten sind, eines ist ihnen gemein, sie sind alle äußerst spektakulär. Da ist zum Beispiel der Kinderarzt, der ein Baby durchbringt, das nach Expertenmeinung keine Chance hat, weil es noch vor der 22. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt. Es ist das jüngste Frühgeborene Europas überhaupt. Da ist ein Notarzt, dem es gelingt, einen Jungen, der mit einer Körpertemperatur von nur 17 Grad in Eis und Schnee gefunden wird und im Koma liegt, wieder zurück ins Leben zu holen. Da ist das Wissenschaftlerpaar, dessen aufsehenerregende Mission es ist, eine künstliche Luftröhre zu züchten für einen Mann, der Backofenreiniger getrunken hatte, um sich das Leben zu nehmen und seine Speiseröhre so gänzlich zerstört hat, aber immer noch am Leben ist und wieder am Leben sein möchte. Und da ist ein Dermatologe, der nicht locker lässt bei einer jungen Frau, die von einem sehr seltenen und unerklärlichen Gesichtsfraß betroffen ist und hilft ihr von einem monströsen Äußeren mit einem Alltag in Abgeschiedenheit wieder zu einem herzeigbaren Äußeren und damit auch zu einem sozialen Leben. Sie alle haben das Glück, im Unglück Ärzten zu begegnen, die etwas wagen und sehr viel wollen für ihre Patienten und deswegen außerhalb von evidenzbasierter Sicherheit an der Medizin der Zukunft bauen. Bernhard Albrecht schreibt dazu in seiner Einleitung: Sie müssen tun, was Ärzte vor Jahrtausenden taten, die Therapie am Krankenbett erfinden. Ein Wort zum Autor: Er ist ein Arztkind, ein Vatersohn, das wird in seiner Widmung deutlich. Da steht nämlich: Meiner Mutter Anneliese Albrecht und meinem Vater Dr. Med. Wolfgang Albrecht mit einem Kreuzlein, der seine Patienten liebte. Sie haben es schon gesagt, Angelika Schett, er hat Medizin und Publizistik an mehreren europäischen Universitäten studiert. Das hat ihn sehr polyglott gemacht und dass er sprachverliebt ist, merkt man ziemlich schnell. Es sind geschliffene Texte, raffiniert gebaute Spannungsbögen und ebenso gekonnt gesetzte Brüche. Albrecht schreibt für Spiegel, Stern und Geo und mich wundert nicht, dass er für seine journalistische Arbeit schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. Unter anderem auch mit dem Adolf-Grimme-Preis. Bernhard Albrecht hat für die neuen Geschichten im Buch »Der Patient meines Lebens« intensivstens recherchiert. Er war getrieben von der Frage, was sind denn das eigentlich für Patienten, die ihre Ärzte zu solchen Höchstleistungen anspornen? Eine, finde ich, interessante Frage in dem Zusammenhang. Und kommt, so unterschiedlich die Patienten auch sein mögen, in seinen Geschichten zu folgendem Schluss: Sie haben alle eine unerschütterliche Entschlossenheit, die Bereitschaft zum höchsten Risiko und die Fähigkeit zu einer Art Urvertrauen. Alle Patienten in diesem Buch waren bereit, ihr Schicksal ganz in die Hände ihres Arztes zu legen. Auch das klingt in Zeiten des informierten Patienten mit ganz vielen Informationen aus dem Internet seltsam von gestern. Albrechts Recherchen sind mehr als medizinische Krankengeschichten. Er hat offenkundig über Jahre mit den Patienten Kontakt gehalten, mit den Angehörigen gesprochen, Krankenakte und Pflegekurven studiert und mit Krankenkassen telefoniert, die Behandlungskonzepte anzweifelten und von Ärzten Regress forderten. Das war ja dann auch noch eine Kampfhandlung sehr häufig von Ärzten, die irgendwie mit zu Geld kommen mussten, um das zu tun, was sie tun wollten. Ich habe beim Lesen ungemein viel gelernt. Erstens viel über Medizin. Zweitens habe ich neu nachgedacht über Gesundheitspolitik heute. Drittens über die Beziehung von Patienten zu ihren Ärzten. So etwas wie Urvertrauen ist mir nochmals neu untergekommen. Viertens über Menschen in Grenzsituationen und auch über tollen Wissenschaftsjournalismus habe ich einiges gelernt.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, und das geht wahrscheinlich vielen so, dann wünscht man sich ja nur noch, dass solche Ärzte nicht Einzelfälle wären. Schreibt Albrecht denn in dem Buch jetzt nur über löbliche Ausnahmen?
Ich hoffe, dass das nicht löbliche Ausnahmen sind. Ich denke, es gibt immer noch solche Ärztinnen und Ärzte, die wirklich etwas wollen und die wirklich es wagen können, auch vielleicht aufgrund ihres Renommees, aufgrund von bisherigen Erfolgen, ungewöhnliche Wege zu gehen und auch, getragen vom Urvertrauen der Patienten, etwas zu wagen.
Das klingt jetzt so ein bisschen danach, als wären das alles Geschichten, die gut ausgehen. Ist dem tatsächlich so?
Wenn Sie meinen, gut ausgehen heißt wirklich überleben und lange überleben, dann ist es leider nicht so. Also es gibt die traurige Geschichte, und das finde ich aber auch wieder ein wunderbares Recherchenergebnis von Albrecht, der dann auch Jahre nach diesem Medizinerfolg die Patienten besucht hat, dass dieser Mann, der sich das Leben nehmen wollte mit dem Backofenreiniger, schlussendlich dann doch sich das Leben genommen hat, obwohl er eigentlich ein medizinischer Erfolg ist. Medizin ist halt nicht alles. Der Mann ist in Einsamkeit und Isolation, hat er gelebt, unter fast menschenunwürdigen Umständen, weil er kein Geld hatte und hat sich dann vor den Zug gelegt.
Das lag dann an der persönlichen Not, aber nicht an der, sagen wir mal, medizinisch-ärztlichen Kunst. Raphael Zehner.
Bernhard Albrechts Buch heißt »Patient meines Lebens« von Ärzten, die alles wagen. Cornelia Kassis, da kommen zwei männliche Formen vor, Patient und Arzt. Wo sind da die Frauen? Kommen da Ärztinnen oder Patientinnen auch vor?
Sie tippen auf einen Schwachpunkt im Buch. Es ist nur gerade in der ersten Geschichte die Rede vom Ehepaar Thorsten Walles und der Biologin Heike Mertsching. Eine Pionierin ist sie in Tissue Engineering, also in der Kunst, Kunst, menschliches Gewebe im Labor zu züchten. Die beiden haben es geschafft, dem verzweifelten indischen Mann, der sich das Leben nehmen wollte und Backofenreiniger trank, eine künstlich gezüchtete Speiseröhre und Luftröhre einzupflanzen. Heike Merching ist leider die einzige Frau, die in dem Buch durch ihre herausragende wissenschaftliche Leistung ein Thema ist. Das finde ich schon sehr schade. Es ist ja nicht so, dass Frauen nicht auch Patienten ihres Lebens haben und so Medizingeschichte schreiben. Ich habe zum Beispiel einen Fall, der Marina Markovic vermisst, die sehr, sehr bekannte Neonatologie-Spezialistin, die früh erkannte, dass nicht alle Babys beatmet werden müssen.
Danke, Cornelia Kassis. Und hier noch die Angaben zum Buch Bernhard Albrecht, Patient meines Lebens, von Ärzten, die alles wagen. Erschienen ist das Buch im Drömer Verlag. Sie hören Kontext mit dem Sachbuchtrio und nun zu Ihrem Buch, Barbara Peter. Stacy Schiff, die Autorin der neuen Kleopatra-Biografie, ist offenbar eine begnadete Biografin. Zweimal wurde sie für den renommierten Pulitzerpreis nominiert, zum ersten Mal für ihr Buch über Antoine de Saint-Exupéry und dann wieder für Vera, ein Leben mit Wladimir Nabokov. Dafür hat Schiff dann auch wirklich den Preis im Jahr 2000 erhalten. Ist ihr aktuelles Buch über Kleopatra nun auch preiswürdig?
Also wenn ich den Preis vergeben hätte, würde ich vorbehaltlos ja sagen. Das ist wirklich, man könnte sagen, ein Wurf, diese Biografie. Sie hat natürlich auch die richtigen Ingredienzien. Es geht um einen unglaublichen Lebenslauf einer Frau, die mit 18 Königin war, die 20 Jahre Ägypten regiert hat, die mit den mächtigsten Männern der Epoche, nämlich den Römern, verkehrt hat. Und auf der anderen Seite gibt es da eine sehr anspruchsvolle Quellenlage, die zu bearbeiten einen unglaublichen Aufwand erfordert. Auch wenn man mit den Spezialisten sich in Kontakt setzt, was die Autorin getan hat und auch immer offenlegt. Und dann versteht Stacy Schiff es ganz einfach packend zu erzählen, bei aller Komplexität und Reflexion, übrigens auch des Gender-Aspekts. Und gerade auch in den Punkten schimmert ihr Humor durch. Und das macht natürlich die Lektüre um vieles einfacher. Stacy Schiff ordnet auch die verschiedenen Autoren ein. Also sie sagt zum Beispiel, das war eher ein Schaumtmaul, das war einer, der hat etwas gemacht, was wir heute als Boulevard bezeichnen würde. Und was auch sehr interessant ist, sie beschreibt das Frauenbild der Römer, das nämlich ein ganz anderes war als das der Ägypter. Die Römerinnen, die mussten ja tugendhaft sein, die mussten ihrem Mann gehorchen. Und da war natürlich eine so unabhängige, eigenständige Frau, wie die Kleopatra eine war, das war eine Provokation in sich. Und das haben natürlich auch die römischen Geschichtsschreiber ganz schlecht ausgehalten. Also die konnten gar nicht, als sie schlecht machen. Das wirft ihnen Stacy Schiff auch gar nicht vor. Sie erklärt es halt, woher das kommt und warum das so dominant auch ist in der Beschreibung von Kleopatra. Was auch durchschimmert, und das ist sehr nachvollziehbar, das ist ihre Entrüstung, ihre Wut, vor allem auch auf die Römer, die aus einer hochintelligenten Regentin, die Kleopatra war, eine Art Sexsymbol gemacht haben, die sie reduziert haben auf die Kraft ihrer Erotik, die die Männer immer dazu gebracht hat, das zu tun, was sie wollten. Das waren ja immerhin zwei römische Kaiser. Dabei muss aber Kleopatra auch noch ganz andere Qualitäten gehabt haben. Sie muss Nerven wie Drahtseile gehabt haben. Sie war äußerst mutig. Sie war eine Kriegsherrin. Sie war aber auch opportunistisch. Sie war eine Politikerin. Sie hat, wie das zu ihrer Zeit durchaus üblich war, ihre Geschwister ermorden lassen, um sich den Thron zu sichern. Sie war eine weise Herrscherin. Sie wusste, wie man zum Beispiel einen Volksaufstand kontrolliert. Sie wusste, wie man eine Währung kontrolliert oder wie man eine Hungersnot bewältigt. Das sind alles Dinge, mit denen Kleopatra in ihrer Regentschaft zu tun hatte. Sie war auch eine Meisterin der Selbstdarstellung. Sie war ja auch unermesslich reich beispielsweise. Und das wird dann beschrieben an Banketten. Also zu Ehren von Marcus Antonius hat sie große Bankette gegeben. Und da wurden die Gäste nicht nur im Festsaal verwöhnt, sondern sie durften am Schluss auch die üppig verzierte Liege mitnehmen, auf der sie gelegen hatten. Und der Sklave, der sie getragen hatte, den durften sie dann auch gleich noch behalten. Also es ist unglaublich sinnlich, was da beschrieben wird und gleichzeitig auch reflektiert. Also ich habe schon mal angesprochen, es ist eine ganz schwierige Quellenlage. Es gibt keine Papiere mehr aus der Zeit von Kleopatra, keiner der ersten Autorin, der über sie geschrieben hat, hat sie noch gekannt. Also irgendwie 76 Jahre nach ihrem Tod wurde die erste ihrer Geschichte geschrieben. Und das waren immer die Feinde, die die Geschichten geschrieben haben. Das waren natürlich die Römer. Und die Römer hatten eigene Interessen zum einen. Die wollten nämlich ihre eigenen Herren gut dastehen lassen. Also je monströser Kleopatra dargestellt wurde, desto größer der Held Augustus. Das wird immer alles mitgedacht in dieser Biografie.
Also eine unglaublich facettenreiche Person, die Kleopatra, von der Stacy Schiff im Buch schreibt, die also auf jeden Fall viel mehr darstellt als diese erotische Verführerin, die eigennützig bedeutenden Männern den Kopf verdreht. Ich sprach es ja schon zu Beginn an, mehr als eine Generation verbindet Kleopatra unweigerlich mit Liz Taylor. Die sie ja im Film verkörperte, wird auf diese Verbindung im Buch überhaupt eingegangen oder ist das ein bisschen zu populistisch?
Nein, also ich meine, das muss man ja. Also das wäre ja ignorant, so zu tun, als hätte es diesen Film nie gegeben. Das macht Stacy Schiff ganz elegant am Anfang. Erwähnt sie das mal und zieht dann aber auch gleich den Bogen durch zu den ganzen großen anderen Künstlern, die sich natürlich inspirieren haben lassen. Also gerade Shakespeare sagt, sie hat das Bild von Kleopatra ganz wesentlich mitgeprägt, natürlich auch Shaw, und sie bringt aber auch die Komponisten mit ins Spiel, Händel zum Beispiel.
Wenn wir schon bei Glitter und Glamour sind, Kleopatra war ja zusammen, sie hat ein Verhältnis mit Cäsar und mit Marcus Antonius. Gibt die Autorin darüber Auskunft, ob das aus politischen Gründen geschehen ist oder ob da durchaus Privates dahinter stand?
Ich finde, das ist eine Quelle dieses Buches. Stacy Schiff sagt ganz klar, man weiß es einfach nicht.
Schade.
Man weiß es einfach nicht. Wobei, immerhin hatte sie mit Cäsar einen Sohn und mit Marcus Antonius hatte sie drei Kinder, was ja auf eine gewisse
Intimität. Aber nicht unbedingt, würde ich jetzt sagen. Nicht unbedingt. Die Kinderschar würde ich nicht also mit der Liebe gleichsetzen.
Es gibt andere Indizien, die darauf hindeuten, okay, dass es so gewesen sein könnte. Wobei Schiff das wirklich sehr fundiert macht und immer sagt, die Quellen sagen das, könnten das bedeuten, könnten das, aber auch das bedeuten.
Apropos Glamour. Ich denke immer, wenn ich Kleopatra höre, natürlich an Liz Taylors Gesicht. Jetzt habe ich mir gedacht, wie sieht wohl ihr Buch aus? Sie haben es dorthin gestellt auf den Tisch. Man sieht eine sehr beperlte Frau, auch Perlen in den Haaren, aber man sieht genau das Gesicht nicht, sondern sie wendet sich ab. Warum denn das?
Das ist natürlich kein Zufall. Man weiß nicht, wie Kleopatra ausgesehen hat. Es gibt keine Bilder aus der Zeit von ihr. Es gibt eine einzige Münze, die zu ihren Lebzeiten geprägt wurde und die sie ja wohl hat absegnen müssen. Also das heißt, ein Bild, mit dem sie einverstanden war. Und sonst, man weiß es nicht.
Das heißt, die spitze Nase aus den Asterix-Bänden ist ein Mythos.
Genau.
Aber eigentlich weiß man ja dann relativ viel nicht, worauf ja dann verdienstvollerweise die Autorin des Buches hinweist. Aber es ist auch, wie Cornelia Cassis schon sagte, ein bisschen schade, weil man würde es ja dann doch gern genauer wissen, bei so einer besonderen Dame.
Das ist zweifellos so, aber es wird natürlich sehr genau erklärt, was den Reiz dieser Frau ausgemacht hat. Und das muss natürlich ihre Eloquenz gewesen sein. Und sie hat alle betört mit dem, was sie gesagt hat und wie sie mit den Leuten umgegangen ist. Also die Schönheit allein hatte sie gar nicht nötig.
Danke, Barbara Peter. Das Buch heißt Kleopatra, ein Leben, Biografie, und erschienen ist es im C. Bertelsmann Verlag. Und nun vertiefen wir uns mit Ihrem Buch, Raphael Zehnder, in die Zeit Karls des Großen, der von 747 bis 814 lebte. Diesmal ein bedeutender Mann. Der König und spätere Kaiser war ein mittelalterlicher Herrscher, ein Krieger, aber eben nicht nur. Deutlich wird das in Ihrem Buchvorschlag Die Zeit Karls des Großen in der Schweiz. Was verdankt die Schweiz der karolingischen Zeit?
Eine sehr, sehr große Zahl karolingischer Kunstschätze und Bauten gibt es in der Schweiz. Zum Beispiel die Klosteranlage von St. Johann in Müsteir im Münstertal. Sehr viele Handschriften, zum Beispiel in der Stiftsbibliothek in St. Gallen, aber auch in anderen Bibliotheken. Dann gibt es sorgfältig gearbeitete goldene Reliquienbehälter mit Edelsteinen drauf, Bucheinbände aus Elfenbein und Edelsteinen, Buchmalerei, also wenn man die 300 Bilder in diesem Band anschaut, da fallen einem fast die Augen aus dem Kopf. Es sind so viele Kunstwerke in der Schweiz aus karolingischer Zeit, dass die Herausgeber bei der detaillierten Besprechung eine Auswahl treffen mussten. Die übrigen Kulturdenkmäler fasst das Buch in einem erläuterten Inventar zusammen und auch da ist es wirklich erstaunlich, was da alles zusammenkommt. Ein Beispiel: der berühmte karolingische Klosterplan aus dem frühen 9. Jahrhundert aus St. Gallen. Das sind 5 Pergamentstücke, die zusammengenäht wurden. 112 x 77 cm groß, also ungefähr so groß wie ein kleines Frottiertuch. Darauf rot gezeichnet eine komplette Klosteranlage, das ideale Kloster mit Kirchen, Altären, Badehaus, Werkstätten, Schweinestall, Schule, Gästehaus, sogar mit einer Brauerei. Also ein komplettes Universum. Da sieht man auch das Selbstvertrauen dieser Epoche und dieser Kirche, das Kloster als Vollangebot. Also eine tolle Bebilderung in diesem Band und dann natürlich auch die Texte. Das Buch beginnt mit einer gut verständlichen Einführung in Zeit und Wirken Karls des Großen, mit einem kurzen Text zur Person Karls des Großen, ein hervorragender kulturgeschichtlicher Überblick von Georges Descoedres. Dann folgen Texte zu spezialisierteren Fragestellungen und einzelnen, vor allem kunsthistorischen Themen, zum Beispiel ein sehr umfangreiches Kapitel über Schrift- und Buchkultur. Berühmt ist Karl ja auch wegen seiner kulturellen Leistungen, vor allem die karolingische Liturgiereform, die Vereinheitlichung der Liturgie, um die Energie der Kirche und auch des Reiches besser zu bündeln und einheitlich durchzusetzen. Dazu benötigte man korrekte Texte in korrekter Sprache. Das führte zu einer reichen Buchproduktion, damals natürlich alles von Hand geschrieben, teilweise sehr aufwendig gestaltet und gemalt. Im Buch wird das alles sichtbar. Die Bildungsreform ist hier sehr, Karls des Großen ist hier sehr deutlich illustriert, wie Karl der Große die Schriftlichkeit wiederbelebte. Zu dieser Schriftlichkeit brauchte es Institute, die diese Schriftlichkeit gepflegt haben. Das waren die Klöster und ihre Schreibstuben. Dort entstanden neue Messbücher und bereinigte Bibeltexte, aber auch antikes Wissen wurde abgeschrieben. All diese Neuerungen und Leistungen der Karolingerzeit, die werden deutlich in 300 Abbildungen in sachkundigen Texten, die man auch als Nicht-Kunsthistoriker sehr gut versteht. Man kann auch einfach diese schönen Bilder wirken lassen. Ich denke, mit diesem Buch, die Zeit Karls des Großen in der Schweiz, kommt man sehr nah an diese Epoche heran, zumindest an das, was diese Epoche Großes geleistet hat. Und das Leben der sogenannten kleinen Leute, das spielt darin allerdings keine Rolle. Dazu sind aus jener Zeit einfach kaum direkte Zeugnisse erhalten.
Sie sind so begeistert, fast, haben Sie gesagt, sind Ihnen die Augen aus dem Kopf gefallen, genau. Zum Glück nur fast. Aber was ist denn für Sie das eindrücklichste Objekt im Buch?
Da müsste ich jetzt fast 10 Minuten am Stück sprechen und könnte doch nur einen Bruchteil der außergewöhnlich schönen Kunstgegenstände aus karolingischer Zeit in der Schweiz erwähnen. Zum Beispiel gibt es da wunderbare Bucheinbände aus Elfenbein, mit Edelsteinen besetzt, ganz filigran gearbeitet, oder den Stab des heiligen Germanus aus dem Kloster Moutier-Grand im Jura, dem Musée Jurassien d'Art et d'Histoire in Delémont ausgestellt ist. Ein Krummstab wie ein Spazierstock, reich verziert mit Silber, mit Goldblech, Granat und farbigem Glas. Der stammt aus Mitte des 7. Jahrhunderts. Germanus, der Abt dieses Klosters, hat den wirklich in der Gegend mit herumgetragen.
Und weshalb sind jetzt überhaupt so viele karolingische Kunstwerke in der Schweiz erhalten?
Das habe ich einen der Herausgeber, Georges Descoedres, den emeritierten Kunsthistoriker, auch gefragt. Er hat mir gesagt, die Schweiz war eher eine Randregion des Karolingerreichs. Hier entstanden sind diese vielen Kunstwerke, weil die Schweiz an der Route Italien-Germanien lag. Die Schweiz war wichtig als Durchgangsland. Und erhalten sind all diese Objekte und Bauten, weil die Schweiz im Lauf der folgenden Jahrhunderte von großen Kriegen weitgehend verschont geblieben ist. Mhm. Die Schweiz war wenig im Spannungsfeld anderer Mächte. Die periphere Lage, die war ein Glücksfall für die heutige Schweiz.
Es ist nicht zu überhören, Sie sind sehr angetan von diesem Buch. Gibt es irgendwo einen Punkt, den Sie dann doch ein bisschen weniger begeistert?
Ja. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass die literarischen Werke über Karl ausführlicher zur Sprache gekommen wären. Im Buch dazu findet sich zum Beispiel ein sehr guter Aufsatz vom St. Galler Stiftsbibliothekar Ernst Tremp, aber die Vita Caroli von Karls vertrautem Einhard und Notkers Gesta Caroli Magni Imperatoris aus dem späten 9. Jahrhundert, zwei sehr wichtige Werke zum zeitgenössischen Verständnis des Kaisers, die haben auch die Rezeption über die kommenden Jahrhunderte hinweg geprägt. Diese Werke hätten meines Erachtens mehr Raum verdient als nur diesen einen Aufsatz, aber das ist wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau.
Also das Buch ist ja sehr eindrücklich, sagen wir mal so. Es ist sehr groß, es ist ein opulentes Teil. Ich würde es jetzt nicht bei einer Zugfahrt in die Hand nehmen. Also man muss sich schon richtig damit zurücklehnen und sich darauf konzentrieren, um die Bilder und eben überhaupt dieses große Buch überhaupt zu halten.
Es ist ein Buch für zu Hause, für den Lesesessel, mit der anständigen Beleuchtung, damit man diese Kunstgegenstände auch wirklich anschauen kann. Ja.
Und bei Ihnen ist es so, als Sie das durchblätterten, das konnten Sie mit Herzblut machen.
Auf jeden Fall.
Danke, Raphael Zehnder. Und nun ist es Zeit für die gewohnte Empfehlung zum Schluss unseres Sachbuchtrios. Auch nochmal bitte mit den Angaben zu den besprochenen Büchern. Und sagen Sie doch jetzt, wem möchten Sie Ihre Buchtipps, jeweiligen Buchtipps besonders nahe bringen? Und Raphael Zehnder, machen Sie doch bitte gleich den Anfang.
Ja, die Herausgeber dieses Buches heißen Markus Rieck, Jürg Goll und Georges Degoeth. Das Buch heißt Die Zeit Karls des Großen in der Schweiz. 328 Seiten dick, 300 Abbildungen, erschienen im Benteli Verlag. Ich denke, das ist ein Buch für alle, die sich für ältere Geschichte interessieren, für alle, die sich für Europa, für die Kirche und für die Schweiz interessieren.
Barbara Peter?
Mein Buch heißt Kleopatra, ein Leben. Stacey Schiff hat es geschrieben und erschienen ist es im C. Bertelsmann Verlag. Es ist die Biografie einer spannenden Persönlichkeit, die sicher spannend ist für Leute, die sich für die Persönlichkeit hinter einem Image interessieren, die sich interessieren für eine der mächtigsten Frauen der Weltgeschichte und die gleichzeitig sich ein bisschen mit dem Schreiben von Geschichte beschäftigen möchten.
Cornelia Cassis?
Die Angaben zu meinem Buch Patient meines Lebens im Untertitel von Ärzten, die alles wagen, geschrieben hat es Bernhard Albrecht und erschienen ist es im Drömer Verlag. Empfehlen würde ich es all denen, die sich für Medizin interessieren, die gerne nachdenken über Gesundheitspolitik heute, die sich auch interessieren über das Wesen der Patienten-Ärzte-Beziehung, die spannend finden, von Menschen zu lesen in Grenzsituationen und die gerne tollen Wissenschaftsjournalismus zu Gemüte führen.
Cornelia Cassis, Barbara Peter und Raphael Zehnder, herzlichen Dank für Ihre Lektüreempfehlungen und am Mikrofon war Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.